Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Christoph Schäfer, guten Morgen. Das Erdbeben in der Türkei, bei dem mehr als 17.000 Menschen ums Leben kamen, jährt sich morgen zum 20. Mal. Wie es die türkische Gesellschaft bis heute geprägt hat, dazu gleich mehr im Gespräch mit meiner Kollegin in Istanbul. Außerdem, Belarus ist das einzige Land in Europa, das die Todesstrafe vollstreckt. Menschenrechtler im Land warnen, dass die Justiz die Hinrichtungen willkürlich veranlasst. Und Einsamkeit kann krank machen. Dagegen verschreiben Ärzte in Großbritannien Gruppenaktivitäten. Der letzte Teil unserer Reportagereihe. Morgen vor 20 Jahren ereignete sich das schwere Erdbeben im Norden der Türkei und in der Region Istanbul. Durch das Beben sind zahlreiche baufällige Häuser eingestürzt und mehr als 17.000 Menschen haben dabei ihr Leben verloren. Rund 50.000 Menschen erlitten Verletzungen, an deren Folgen sie immer noch leiden. Wie sehr das Erdbeben die Türkei damals geprägt hat und auch heute noch prägt, das bespreche ich jetzt mit meiner Kollegin Susanne Güsten. Ich erreiche sie in Istanbul, wo sie lebt und vor 20 Jahren das Erdbeben selbst erfahren hat. Frau Güsten, wie haben Sie den Tag damals erlebt?
Ja, wir denken jetzt in diesen Tagen natürlich viel an diese Tage und vor allem an diese Nacht zurück. Ich bin wie alle Menschen hier in der Region um kurz nach 3 Uhr morgens wach gerüttelt worden. Das ist ja unglaublich laut, so ein Beben. 45 Sekunden lang hat das Haus in sich, ist gerät und gewendet worden. Man springt dann auf, rennt raus. Wir sind auch aufgesprungen, ins Freie gelaufen, etwas zu langsam, denn man braucht eine Weile, bis man kapiert, was überhaupt los ist. Und was wir dann im Freien gesehen haben, als wir ankamen, da hat das aufgehört zu schütteln. Aber das werde ich nie vergessen. Das war als erstes ein Sternenhimmel, sowas wie ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Da haben wir erstmal gestanden und gestaunt. Ganz klar, ganz hell, ganz nah waren die Sterne. Und was wir in dem Moment noch gar nicht wissen konnten, war der Grund, nämlich, dass im Umkreis von vielen Hunderten, Tausend, fast 1000 Kilometern es überhaupt keinen Strom mehr gab. Also keine Lichtverschmutzung, kein Licht. Und dadurch war dieser Himmel so klar. Und was wir in dem Moment auch nicht wissen konnten, war, dass rings um uns Zehntausende Menschen verschüttet, tot, verletzt unter den Trümmern lagen. Und dort in diesen Ortsteilen, wo das so war, da gab es auch keine Sterne zu sehen. Da waren gewaltige Staubwolken von den einstürzenden Bauten, haben den Himmel verhüllt und die Leute dort am nächsten Morgen auch die Sonne nicht sehen können. Tagelang hing da der Staub.
Mhm. Sie meinten gerade selbst, dass Menschen unter Trümmern begraben waren. Wie wurden sie befreit? Hat der Staat unmittelbar reagiert?
Ja, das war frappierend. Ich war ja damals, arbeitete schon als Journalistin hier für eine internationale Nachrichtenagentur und habe das also alles koordiniert und hautnah mitbekommen. Und das Frappierende war, dass erstmal passierte von staatlicher Seite nichts. Am ersten Tag nicht, am zweiten Tag nicht, am dritten Tag nichts. Die saßen in Ankara zusammen und haben beraten und gesagt, gleich geht's los. Aber zugleich ist was anderes passiert, was die Türkei einschneidend verändert hat, weil es eine Zäsur war, wie man sie nur vielleicht mit Deutschland, mit der Spiegelaffäre vergleichen kann oder mit Watergate in den USA, dass das Verhältnis der Türken zu ihrem Staat fundamental verändert hat. Denn während in Ankara nichts passierte und keine staatlichen Retter erstmal auftauchten und nur Chaos herrschte, gingen vor Ort, dort in dem Erdbebengebiet, gingen ganz viele zivile Helfer zur Sache und fingen an aufzuräumen. Und allen voran gab es da so einen Bergrettungsverein, der war neu gegründet, erst 2, 3 Jahre her, weil es war damals in der Türkei, gab es keine Zivilgesellschaft, es war unglaublich schwer, Vereine zu gründen. Aber es gab diesen neuen Bergrettungsverein und die haben das alles in die Hand genommen, die haben das organisiert, die tauchten da mit 150 Mann auf in ihren roten Jacken und haben hunderte, tausende freiwillige Helfer und später auch die ausländischen Teams koordiniert und unglaublich vielen Menschen das Leben gerettet und die rausgezogen. Und die zweite Sache, die neu war in der Türkei, ist, dass es damals ganz neu private Medien gab und einen neu gegründeten privaten Nachrichtensender und der war vor Ort und der hat alles live übertragen und der hat den Türken gezeigt, was da passiert. Da konnte das ganze Land zuschauen, wie der Staat versagt und wie Menschen mit privater Initiative auf eigene Faust, mit eigener Zivilcourage Leben retten und quasi das Land retten, die Region retten. Und das hat also einen unglaublichen Umschwung in der türkischen Psychologie gebracht. Also da haben die Menschen verstanden, dass man sich nicht auf den allmächtigen Staat verlassen kann, sondern dass man sich selber organisieren kann und muss und dass das eine gute Sache ist. Und das hat eine wahre politische Kette in Gang gesetzt, die bis heute andauert.
Was sagen Sie, was ist Ihre Einschätzung 20 Jahre nach dem Erdbeben? Wie wirken sich dieses Erdbeben und der Umschwung in der Gesellschaft noch heute in der Türkei aus?
Ja, das hat, wie gesagt, so eine Domino-Kette angestoßen. Schon bei der allernächsten Wahl wurde diese Regierung abgewählt und die jetzige Regierung, die AKP-Regierung, an die Macht gewählt. Und damals war das ja noch eine ganz starke Reformkraft. Also in den Jahren nach dem Erdbeben setzte so ein richtiger demokratischer Reformschub ein, wo eine Zivilgesellschaft sich gegründet hat. Ganz viele Leute haben danach angefangen, Vereine zu gründen, sich selber zu organisieren, sich selber für ihre Interessen einzusetzen. Und dann haben sie neue Regierungen gewählt, die quasi mit dem Ziel, nach Europa zu kommen, das alles erleichtert hat, die Vereinsgründungen und die Selbstorganisation. Und es ist ja ironisch, dass es dieselbe Regierung ist, die heute versucht, die Zivilgesellschaft wieder in die Flasche reinzustopfen, die bei den Gezi-Protesten vor 2013 da draufgehauen hat mit dem Holzhammer und jetzt versucht, mit vielen, vielen Verboten das wieder rückgängig zu machen. Das ist aber nicht rückgängig zu machen. Also wenn dieser Geist erstmal, wenn die Zivilgesellschaft erstmal aus der Flasche ist, also wenn die Menschen merken, dass sie selber für sich sorgen können, dass sie selber organisieren können, fordern können, dann ist das nicht mehr rückgängig zu machen. Und das ist tatsächlich auch ein Erbe dieses psychologischen Schocks vom Erdbeben 1999.
Susanne Güsten mit Erfahrungen und Einschätzungen zum Erdbeben in der Türkei vor 20 Jahren. Vielen Dank nach Istanbul. Belarus hat unter allen Ländern in Europa eine Ausnahmestellung, wenn auch auf traurige oder viel eher erschreckende Weise. Das Land vollstreckt noch immer die Todesstrafe für 13 Straftaten. Seitdem Belarus 1991 von der Sowjetunion unabhängig ist, hat die Justiz des Landes in 300 Fällen die Todesstrafe verhängt, an geheimen Orten. Und Angehörige wissen nicht, wo die Toten begraben werden. Staatschef Alexander Lukaschenko hält an der Strafe fest. Menschenrechtler in dem Land haben derweil den Verdacht, dass Richter willkürlich die Hinrichtungen veranlassen. Mit den Einzelheiten unser Korrespondent Tilko Gries.
März 2012. Wladislav Kowaljow und Dmitri Konowalow werden in Belarus hingerichtet. Die beiden 26-Jährigen werden unter anderem für einen Bombenanschlag verantwortlich gemacht, der im Jahr zuvor in einer U-Bahn-Station in Minsk 15 Menschen tötete. Wladislav soll Beihilfe geleistet haben. Seine Mutter, Ljubow Kowaljowa, beweint ihren Sohn. Ich bewahre ständig die Erinnerung an ihn. Er ist immer bei mir, in meinem Herzen, in meinen Gedanken. Leider habe ich keine andere Möglichkeit, weil wir keine Grabstätte haben. Der Staatsapparat gibt die Hingerichteten ihren Verwandten nicht heraus. Deshalb bleibt nur das Gedächtnis in den Gedanken, nur im Herzen. Der Prozess wurde von Menschenrechtlern als unfair bewertet. Die Gefangenen waren wohl gefoltert worden. Die nicht unabhängige Justiz des Landes steht immer wieder im Ruch, Willkürurteile zu fällen. In einer Kurve der Straße Volodarskaya, einer ruhigen Wohn- und Geschäftsstraße im Zentrum der belarussischen Hauptstadt Minsk, befindet sich die Haftanstalt, in der zum Tode Verurteilte ihre letzten Monate verbringen. Das Gebäude, das einer Festung gleicht, ist von hohen Mauern, Kameras und Zäunen umgeben. Es ist fast 200 Jahre alt und wurde bereits als Gefängnis gebaut. Die Hinrichtungen allerdings finden an einem geheimen Ort statt, berichtet Andrei Paluda von der Menschenrechtsorganisation Vjasna, zu Deutsch Frühling. Paluda sagt, die Praktiken reichten zurück bis in die Zeit der Sowjetunion. Noch immer geben sie den Leichnam nicht heraus. Die Hinrichtung verläuft so. Der Verurteilte kniet und wird dann mit einem Genickschuss getötet. Dann wird der Leichnam weggebracht. Der Ort wird nicht genannt. Wir sehen das oft, dass Verwandte in der Nähe von Minsk liegende Friedhöfe besuchen und dort nach frischen Gräbern ohne Grabsteine suchen. Sie hoffen, ihre Angehörigen, ihren Sohn, ihren Vater und so weiter zu finden. Viele Verwandte begraben persönliche Gegenstände des Hingerichteten im Grab eines anderen Angehörigen, um zumindest einen Ort zu haben, wo sie hingehen und beten können. Die Organisation Vjasna zählt etwa 300 vollstreckte Todesurteile seit der Unabhängigkeit von Belarus. Sie können bei 13 Arten von Straftaten verhängt werden.
Ladies and gentlemen, the President of the Republic of Belarus.
Die bislang letzte Hinrichtung fand im Juni statt, kurz vor Beginn der Europäischen Spiele, einer internationalen Sportveranstaltung in Minsk. Eröffnet hat die Spiele im eigens sanierten Stadion Dynamo selbstverständlich der Staatspräsident Alexander Lukaschenko. Das Image seines Landes ist ihm wichtig. Gibt es Kritik aus dem Ausland an den Hinrichtungen in seinem Land, antwortet er seit Jahren auf ähnliche Weise wie vor Journalisten Ende 2017. Da sagen sie oft, Todesstrafe, Todesstrafe, beenden Sie sie, verbieten Sie sie. Ich erkläre Ihnen, dass diese Frage bei uns durch ein Referendum gelöst wurde. Ich respektiere das Volk und kann deshalb dessen Entscheidung nicht aufheben. Das von Lukaschenko erwähnte Referendum fand 1996 statt. Damals stimmten 80% der Wähler für die Beibehaltung der Todesstrafe. Dass dem Alleinherrscher damit nun allerdings die Hände gebunden wären, wie er es behauptet, stimmt nicht. Denn er hat auch das Recht zur Begnadigung. Davon hat er in seiner Regierungszeit aber nur einmal Gebrauch gemacht. Dazu ist es nötig, die Psyche Lukaschenkos zu verstehen, meint Valeri Karbaljewitsch, Politikwissenschaftler in Minsk. Alles ist von ihm abhängig. Lukaschenko ist jemand, der von sich die Vorstellung eines Königs oder Fürsten des europäischen Mittelalters hat. Seine Macht soll sich auch auf das Leben und den Tod der Untergebenen erstrecken. Erst Ende Juli meldete die Menschenrechtsorganisation Vjasna auf ihrer Internetseite, ein Gericht habe einen 50-jährigen Mann wegen zweifachen Mordes zum Tode verurteilt. Damit sitzen zurzeit zwei Menschen in Belarus in Todeszellen. Nach Erfahrungen der Menschenrechtler bleiben sie dort selten länger als ein Jahr.
Ein Beitrag von unserem Korrespondenten in Moskau, Tilko Gries. Wer einsam ist, kann wortwörtlich krank werden, am Herzen, durch Infarkte und Alzheimer. Britische Allgemeinmediziner haben deswegen nun die Möglichkeit, Gesellschaft zu verschreiben, auf Rezept. Dafür bringen sie Patientinnen und Patienten mit Helfern in Kontakt, die sich um Aktivitäten kümmern. Das Kalkül dahinter, wer Wandergruppen oder Kunstkurse besucht, entlastet das bereits überstrapazierte Gesundheitssystem. Martin Hahn hat eine Praxis in Devon besucht, im Südwesten Großbritanniens. Und dort hat man die soziale Medizin verschrieben, lange bevor es zur Norm wurde.
So the life hub consists of one large room, which is like a conference room, which is where a lot of the groups park.
Seit mehr als 10 Jahren kümmert sich Ruth Tucker um die Patienten in der College Surgery in Collampton. Nur eine Berufsbezeichnung gab es bisher nicht für ihre Rolle in der Gemeinschaftspraxis.
It kind of was, well, you're a health and well-being facilitator or something like that, because I'm helping people to be more healthy and stuff like that.
Aber Vermittlerin für Gesundheit und Wohlbefinden war Tucker zu lang. Also machte sie nur Health Facilitator daraus, Gesundheitsvermittlerin.
But I have on my cards I have helping you to help yourself, because that's what I believe my role is.
Auf meiner Visitenkarte steht, ich helfe dir, dir selbst zu helfen. So verstehe ich meine Rolle.
Alison Knott nennt Ruth Tucker nur Fixerin, eine Mittelsfrau, die Zugang verschafft.
I just think you're kind of fixer in a way.
Alison kam vor 5 Jahren ins Krankenhaus. Ihr Arzt schickte sie zu Tucker mit dem Ziel, Gewicht zu verlieren. Ruth Tucker sprach mit der Patientin, hörte zu und schickte Alison dann in einen Kurs für kreatives Schreiben.
Ich leide auch unter Depression. Und Ruth steuerte mich dann in Richtung der Gruppen, die sie hier haben. Erst fand ich das beängstigend. Aber dann fühlte sich das gut an. Es fehlte mir lange an Selbstwertgefühl. Zu Hause habe ich wenig Unterstützung. Mein Mann ist sehr krank. Eins kam zum anderen. Aber Ruth hat mir dadurch geholfen.
Manche Menschen brauchen keine Medizin, sondern Betreuung, Beratung und andere Menschen. Das merkte Michael Dixon schon vor Jahrzehnten. Dixon ist einer der Ärzte der College Surgery. Und er ist es, der Ruth Tucker vor 10 Jahren eingestellt hat.
Meine Partner in der Praxis nannten mich den Pfarrer. Sie sagten, es ist nicht deine Aufgabe, dich um das Wohlbefinden und das Glück der Patienten da draußen zu kümmern. Wir sollten ihre Arthritis, Herzkrankheit oder Depression behandeln. Die Gesundheit der Gemeinde im Allgemeinen, das ist jenseits unserer Verantwortlichkeit.
Dixon kümmerte sich trotzdem und begann, Verbündete in anderen Arztpraxen zu suchen. Von dem Ergebnis ist er selbst überrascht. Social Prescribing, soziale Medikation, ist seit Mitte 2019 offiziell eine Behandlungsmöglichkeit im britischen Gesundheitssystem. Und Ruth Tuckers Job hat nun eine offizielle Bezeichnung. Link Worker, eine Person, die Patienten mit sozialen Angeboten verbindet.
It's become national policy, far quicker than we ever thought it would do.
Dass Dixon und Kollegen bei der Politik Gehör fanden, liegt auch am Social Prescribing Network, eine Organisation, die der Arzt 2016 mit der Wissenschaftlerin Mary Polly gründete.
And we brought together people that were in England, Ireland.
Wir brachten Leute aus England und Irland zusammen, die dieses Verschreiben sozialer Angebote schon praktizierten, aber leise, weil es nicht in das System passte, in dem sie arbeiteten.
Die meisten Mediziner hielten Social Prescribing für eine Mode, die vor allem eins versprach: mehr Arbeit. Mary Polly forscht an der Universität von Westminster in London. Mehr als 30 wissenschaftliche Konferenzen haben sie und Dixon in den vergangenen 3 Jahren durchgeführt und für größere Aufmerksamkeit gesorgt. Das ist aber nicht der einzige Grund für die jüngste Anerkennung von Social Prescribing, glaubt Polly. Auslöser sei auch der Zustand des öffentlichen Gesundheitssystems.
So we've had a time of austerity.
Wir haben eine Zeit der Sparpolitik durchlebt und das bedeutete, dass viele Bereiche mit sehr viel weniger Geld auskommen mussten. Und wenn du weniger Geld hast, schaust du dich um, was die anderen so machen. Auf merkwürdige Art und Weise hat das die Leute dazu gezwungen, zusammenzuarbeiten.
Immer mehr chronisch Kranke und immer weniger Geld haben den National Health Service in die Knie gezwungen. Michael Dixon glaubt, dass Social Prescribing das kostenlose öffentliche Gesundheitssystem entlasten kann.
Behandelt man diejenigen, die das System am häufigsten nutzen, mit sozialen Maßnahmen, reduziert das Krankenhausbesuche und Termine beim Hausarzt um 20%. Diese Zahlen sind für Politiker, die das Gesundheitssystem aufrechterhalten wollen, sicher von großem Interesse.
Michael Dixon ist jedoch mehr an langfristigen, gesellschaftlichen Entwicklungen interessiert, auch weil er vor der eigenen Haustür erlebt, dass sich da etwas verschiebt.
Es ist traurig, aber wir leben in einer sehr entfremdeten Gesellschaft. In dieser Stadt zum Beispiel wurden unheimlich viele neue Häuser gebaut. Aber die Zahl der Leute, die in jedem Hause wohnen, wird kleiner und kleiner.
Und wer einsam ist, geht nicht nur häufiger zum Arzt, weil dieser vielleicht der einzige soziale Kontakt ist, er wird irgendwann auch wirklich krank.
Loneliness and lack of social interaction is fatal.
Einsamkeit ist tödlich und so schädlich wie Rauchen. Am liebsten wäre es Dixon, wenn sich Social Prescribing irgendwann selbst wieder abschafft. Der Arzt hofft, dass wir irgendwann in einer Gesellschaft leben, die die Menschen gesund statt krank macht. Dass nun bald jede Gemeinde in Großbritannien eine Ruth Tucker bekommt, die Kontakte vermittelt, ist für ihn ein Schritt in die richtige Richtung.
We're British here. Any cup of tea got to cheer everybody up, isn't it, really? Because that's what we do.
Yeah, they complain about my teeth. Don't make it strong enough.
Eine Reportage von Martin Hahn. Seine gesamte Reihe zu Alleine auf der Insel, Großbritannien und die Einsamkeit können Sie morgen hören, um 11.05 Uhr in der Sendung Gesichter Europas hier im Deutschlandfunk. Das war Europa heute mit Christoph Schäfer. Vielen Dank fürs Zuhören und kommen Sie gut ins Wochenende.